Es freut mich, dass wir ein neues Studium in der Bibel beginnen können, und das ist die Offenbarung des Johannes. Johannes war der bekannte Lieblingsjünger Jesu. Er hat das Evangelium nach Johannes geschrieben und die Briefe des Johannes. Und er ist es auch derjenige, der allem Widerstand nach, das heißt, man hat versucht, ihn als Märtyrer zu töten, es nicht geschafft wurde, dass man ihn tötet. Und so hat man ihn letztendlich verbannt auf die Insel Patmos. Und dort, auf dieser Insel Patmos, offenbart ihm der Engel des Herrn die Offenbarung, dieses Buch, das wir lesen werden und studieren werden in diesem Quartal. Natürlich ist ein Vierteljahr für das Studium eines solchen Buches mit Sicherheit nicht geeignet. Man bräuchte zumindest ein Jahr, um ein wenig tiefer in die Materie einzugreifen. Aber wir nehmen nun die Tatsachen, wie sie sind, und versuchen in kürzester Zeit das Beste daraus zu machen. Lasst uns lesen in der Offenbarung, im letzten Buch der Schrift, was da steht ab Vers 1, Kapitel 1. Dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, seinen Knechten zu zeigen, was in der Kürze geschehen soll, und hat sie gedeutet und gesandt durch seinen Engel zu seinem Knecht Johannes. Nun, in diesem ersten Text wird deutlich, von wo die Offenbarung kommt und für wen sie adressiert ist. Und das ist, es ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat. Was für eine Offenbarung Jesu Christi? Worum geht's? Seinen Knechten zu zeigen, was in Kürze geschehen soll, und hat sie gedeutet und gesandt durch seinen Engel zu seinem Knecht Johannes. Wer sind denn die Knechte, die hier angesprochen sind? Nun, ganz deutlich ist es die Gemeinde, wie wir sehen werden. Aber das Wort Knecht schon hat ja eine Bedeutung. Es bedeutet Arbeit. Deshalb möchte ich, bevor wir in dieses Studium einsteigen, wieder einmal Grundsätzliches besprechen. Die Offenbarung wird gesehen als das Buch mit den sieben Siegeln. Ja, es beinhaltet sieben Siegel. Das ist die Schriftrolle, die dem Lamm gegeben wird, dass sie sie öffnet. Wie sollen wir dieses Buch richtig interpretieren? Die Grundvoraussetzung, damit man etwas richtig interpretiert, ist, dass man etwas kennt, nämlich, wie sind alle Dinge zusammengetan. Ich muss den Zweck kennen, wofür ein Buch geschrieben ist. Und wir haben gesehen, in diesem ersten Vers steht schon der Zweck geschrieben, zu offenbaren, was in Kürze geschehen soll. Aber es gibt keine Offenbarung, die in Kürze geschehen soll, wo es nicht um einen Zweck geht für diese Offenbarung. Es muss wissen, die Zeit, in der der Zweck erfüllt werden soll, und das steht hier in Kürze. Das Endziel des Zweckes muss festgelegt sein. Das ausführende Organ, das sind die Knechte, sie müssen den Zweck erfüllen. Die benötigten Mittel, es ist Christus, es ist die Offenbarung Christi, die gegeben wird, und die Quelle der Mittel ist Gott. Dieser Grundsatz, den brauchen wir für alle Dinge zu wissen. Es gibt nie etwas, was gemacht wird, ohne einen Zweck, ohne im Voraus zu wissen, wofür es da ist. Und das ist das, was das Grundgesetz Gottes beschreibt. Wenn wir an die Schrift herangehen und das Grundgesetz Gottes der Selbstlosigkeit nicht als Maßstab für jede Interpretation nehmen, dann können wir weder die ganze Schrift noch die Offenbarung verstehen. Deshalb wollen wir immer für alles, was wir lesen, den Maßstab der Selbstlosigkeit nehmen. Das Gesetz, das alles regiert in diesem Universum, ist der Ausdruck des Wesens Gottes. Er ist Liebe. Und alles muss mit Liebe funktionieren. Und Liebe denkt nie an sich. Liebe muss sich selbst, hat mit sich selbst nichts zu tun. Liebe ist etwas, was ein jedes Wesen, das diese Liebe benutzt, zu einem Wesen macht, das etwas tut für andere, das da ist, um einen Zweck zu erfüllen, um zu geben. Gott ist selbstlos. Er tut nichts für sich selbst. Deshalb, als er die Offenbarung gibt, die Offenbarung seines Sohnes gibt, durch den Engel, dass er sie zum Johannes bringt und der soll sie aufschreiben und deuten zum Teil. Dieses ist alles das Werk eines selbstlosen Gottes für ein selbstloses Volk, das diesen Auftrag erfüllen soll. So, schauen wir uns die Grundlagen der Schöpfung an. Bevor man etwas macht, auch bevor man die Offenbarung schreibt, überlegt man sich, wozu? Wenn man sich das überlegt hat, wozu, dann muss man sich überlegen, wer soll es denn ausführen? Welche Struktur braucht man? Welche Mittel braucht die Struktur, damit sie den Zweck erfüllen kann, zu dem man sie machen will? Und wo ist die Bedürfnisquelle, dass man es nimmt, um es zu geben? Das ist die Grundlage einer jeden Schöpfung, auch eines jeden Briefes, einer jeden Tat, könnte ich sagen. All dessen, was gemacht wird, muss einen Zweck erfüllen. Was keinen Zweck erfüllt, muss nicht da sein, wird auch nicht da sein. Alles, was gemacht wird, wird gemacht, das einen Zweck erfüllt. So, jetzt schauen wir den Zweck der Erschaffung des Menschen. Warum hat Gott den Menschen gemacht? Was war der Grund, dass er sich überlegt hat, noch bevor er ihn gemacht hat, wozu? Und der Mensch wurde gemacht zur Erhaltung des Lebens auf Erden. Er sollte alles verwalten und er sollte handeln können. Dafür hat ihn Gott natürlich mit einem Geist ausgestattet und er hat ihm Mittel zur Verfügung gestellt, die Liebe und die Gerechtigkeit, die Nahrungsmittel, das Wasser, die Luft. Er hat ihm Werkzeuge, materielle Mittel, Beziehungen, die Kinder, die dann kommen sollten, der Appetit, die Leidenschaft, die Sexualität. Ich habe jetzt alles das, was Gott dem Menschen gegeben hat, dass er es als Mittel benutzt, um den Zweck zu erfüllen. So, hier ist nun der Mensch. Ihm wurde Selbststeuerung in die Hand gegeben. Niemand kann ihn steuern als er selbst. Gott hat den Menschen nicht gemacht, dass er Knöpfe drückt und der Mensch sich wie ein Roboter funktioniert. Nein. Dem Menschen wurde völlige Selbststeuerung übergeben. Er sollte selber denken. Niemand kann für ihn denken. Er sollte fähig sein zu unterscheiden mit dieser Steuerung, wissen, was er tun. Er sollte diese Entscheidungsfähigkeit haben. Er sollte atmen, essen, trinken, lieben, treu sein, gehorchen. Er war ausgestattet mit Moral. Das heißt, er war fähig, Verantwortung zu tragen. Und das alles musste er tun, indem er die Mittel nimmt, die Gott zur Verfügung gestellt hat, und sie benutzt, sie umwandelt, damit er den Zweck, für den er gemacht ist, erfüllt. Wenn wir das noch einmal in einer anderen Skizze sehen, hier ist die Erde. Gott tut den Menschen zum Zweck der Erhaltens des Lebens. Er ist das einzige Bindeglied an die Quelle Gott. Gott schafft alles in einem Kreis, also hat er für den Beginn des Kreises und für alle Funktionen dieser Erde den Menschen gesetzt, der an ihn den großen Kreislauf angebunden ist. Wir finden das in der Offenbarung sehr schön, hier am Anfang, wo es steht in Kapitel 8, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, sprich Gott der Herr, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. So, Gott ist Anfang und Ende, deshalb stelle ich ihn als ein Kreislauf dar. Von ihm geht alles aus und zu ihm kommt alles zurück. Und so war auch alles geschaffen worden, nämlich der Mensch sollte von Gott nehmen, die Tiere würden von ihm nehmen, also es weitergeben, die Tiere würden von ihm nehmen, von den Tieren die Pflanzen, von den Pflanzen die Erde und die Materie, und dann sollte am Ende eine Frucht herauskommen, die dann zum Menschen zurückkommt, der sie dann wieder an Gott weiterleitet, in Dankbarkeit, in Freude über das, was aus diesem Kreislauf geschehen ist. Und das hätte zur ewigen Freude und Erfüllung, zu einem ständigen Wachstum der Erde, der Bewohner der Erde, der Tiere, der Pflanzen geführt. Das war Gottes ursprünglicher Plan. Dieser Plan wurde nicht erfüllt, weil Adam und Eva hören auf die Schlange. Sie verfallen sozusagen dem Mammon. Sie wollen etwas wissen, was sie nicht brauchen. Jetzt sind sie von Gott getrennt. Sie müssen aber nehmen, also nehmen sie den ganzen Stolz und Egoismus, die Ungerechtigkeit, die Lüge, die Unsicherheit, den Krieg, die Aggressivität und geben das weiter. Und sicherlich müssen die Tiere das aufnehmen und so werden die Tiere zu Raubtieren, die ja vorher geschaffen worden sind, waren, dass sie nur, so wie der Mensch, sich von den Pflanzen ernährt. Es war in der Schöpfung Gottes nie vorgesehen, dass irgendjemand stirbt, dass irgendein Leben für das andere Leben gegeben wird. Nein, es sollte alles von Pflanzen leben, die sind auch lebendig, aber sie hatten und haben keinen Geist, so wie der Mensch und das Tier. Und sie sollten, dadurch konnte man diese Pflanzen essen und sie dienten zur Nahrung. Sie sollten eine lebendige Quelle der Nahrung sein, für jedes Lebewesen. Ja, für die einen diese Pflanze, für die anderen die anderen, aber es war alles wunderbar aufgeteilt im Schöpfungsland Gottes, dass alles immer im Gleichgewicht und wunderbar funktionieren sollte. Aber jetzt, wo der Mensch von Luzifer genommen hat, die Aggressivität Luzifer, mit der er gegen Gott vorgegangen ist, übernimmt der Mensch. Und er kann ja nur das weitergeben, was er übernommen hat. Die Tiere übernehmen das, sie haben ja keine Wahl und werden zu Raubtieren. Die Pflanzen bekommen Dornen und Disteln, sie werden verändert durch das, was der Mensch jetzt von dem nimmt. Es gibt auf der Erde Katastrophen und Ungewitter und all das passiert, weil der Mensch jetzt nicht mehr von Gott nimmt, sondern von dem Bösen. Und die Frucht natürlich ist ein Leben in Ungerechtigkeit, in Lüge, in Gefangenschaft und am Ende der furchtbare Tod. Das war das, was mit den Menschen passiert ist. Und die Bibel beschreibt, dass es einen Kampf gibt, aber dass es einen Erlöser gibt, der kommt und stellt den Menschen wieder her. Dafür muss Christus Mensch werden. Und ich habe hier die Symbole der Offenbarung genommen. Christus als Hohepriester, Christus als der Löwe und Christus als das Lamm. Immer ein und dasselbe. Er, der menschgewordene Sohn Gottes, bringt den Menschen aus der Not wieder heraus. Er bindet ihn wieder an die einzige Liebesquelle, die ist Gott. Er führt wieder zurück und gibt dem Menschen einen erneuten Lebenssinn. Der Mensch hat nur deshalb keinen Sinn, weil er keine Aufgabe hat oder keine Aufgabe, die bleibt. Deshalb nehmen sich die Menschen das Leben, weil sie den Sinn nicht erfüllen können. Er gibt ihnen einen erneuten Sinn. Der Sinn Adams war, das Leben zu erhalten, das Leben zu fördern auf Erden. Jetzt hat Adam diesen Sinn verloren. Und so ist er in einer großen Not. Ohne Sinn kann man nichts machen. Und Gott gibt ihm, dem Menschen, einen neuen Sinn durch Christus, der von Anfang der Welt im geschlachteten Lamm dargestellt wird. Gott schlachtet dort in Eden die ersten Lämmer und weisen auf Christus hin und gibt Adam wieder einen Lebenssinn. Natürlich nicht mehr den, den er mal hatte, weil den hatte er verloren. Und der Sinn sollte dahin führen, dass die Wiederherstellung des Glücks auf Erden wieder möglich ist. Wir lesen am Ende des Buches der Offenbarung die Schöpfung eines neuen Himmels und einer neuen Erde aus dieser alten Erde. Das heißt, sie wird gereinigt und das Glück wird da sein. Und um ein bisschen das vorzugreifen, das Ziel ist, dass alles wieder an Gott gebunden ist. Und hier steht es in Offenbarung 21, Vers 1, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde verging und das Meer ist nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabfahren, bereitet als eine geschmückte Braut ihrem Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Stuhl, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst Gott mit ihnen wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht zu mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. So, die Wiederherstellung des Glückes ist wieder möglich durch das Lamm, durch den Löwen und durch Christus. Es ist ein und dieselbe Symbolik, nur ist es in einer Reihenfolge, die sehr bedeutend ist, hier ist das Lamm, was noch in Eden geschlachtet ist. Hier ist der Sohn Gottes, der auf die Welt kommt und als Hohepriester dient. Und er wird zurückkehren als ein König, um zu richten und zu geben einem jeden, wie er in seinem Leben gehandelt hat. So, Christus, als er auf Erden ist, wählt sich 12 Apostel aus, die sollten eine Gemeinde gründen. Sie sollten das Werk, das das Volk Israel nicht erfüllt hat, jetzt erfüllen. Er wählt sich die Knechte nicht aus, damit sie nicht dienen. Deshalb ist das Wort Knecht bedeutend. Der Paulus schrieb, wenn er irgendwo hinschrieb an die Gemeinden, so hat er sich immer in der Form geäußert als ein Knecht Gottes, ja, dass er für Gott arbeitet. Das war seine höchste Stufe seiner Unterschrift, seine Visitenkarte, wenn er schrieb und sagte, ich bin ein Knecht Gottes. Deshalb haben wir gelesen, dass die Offenbarung gegeben wird seinen Knechten. Aber Knechte sind da für zum Arbeiten. Und deshalb wurde die Gemeinde nicht gerufen zum Selbstzweck, das, was sie heute leider geworden ist. Die Gemeinde wurde gerufen zum Dienst, weil das ist Gott. Gott ist selbstlos und somit soll auch die Gemeinde da sein, selbstlos. Jesus hat sich die Jünger nicht ausgesucht, um eine Gruppe von Menschen zu bilden, die feiern sollten, die herumtanzen sollten, die Anbetung als eine Feierlichkeit feiern, sondern Gott hatte die Gemeinde so gemacht, wie auch der Jakobus es beschreibt, dass die Gemeinde sollte in Kapitel 1, ein reiner und in Jakobus 1, Vers 27, ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott, dem Vater, ist, der die Waisen und Witwen ihrer Trübsal besucht und sich von der Welt unbefleckt haltet. Ihr seht, das heißt, der Zweck der Gemeinde ist Arbeit. Das war auch Adams Zweck. Er sollte arbeiten. Und das ist der Zweck der Gemeinde Christi. Arbeiten wozu? Zur Wiederherstellung dieser Erde. Jetzt war sie kaputt gegangen durch die Sünde Adams, durch dass er Gott misstraute, dass er sich von Gott trennte. Und jetzt will Gott diese Erde wiederherstellen und er braucht dafür Mitarbeiter. Die Liebe Gottes, die Erlösung in Christus allen Menschen zu bringen und zu zeigen, ist der Auftrag der Apostel, ist der Auftrag der Gemeinde. Sie wurden nicht gemacht zum Nichtstun. Der Apostel Petrus beschreibt es ja so schön, wenn er sagt in Kapitel 2 in seinem ersten Brief, Vers 9, ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, das königliche Priestertum, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt, die Tugenden des, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Die Verkündigung der Tugenden, ein Licht zu sein, das ist den Menschen, die Liebe Gottes, die Erlösung durch Christus, allen Menschen zu bringen und zu zeigen. Das ist unser Auftrag. Er beinhaltet darin, das Gesetz des Lebens zu vermitteln. Das heißt, wir müssen den Menschen klar machen, es gibt ein Gericht, es gibt eine Verantwortlichkeit, es gibt ein Gesetz der Abhängigkeit von Gott. In Offenbarung wird das ganz besonders geschrieben, wenn man den Engel sieht, der durch in der Mitte des Himmels fliegt. Und dieser Engel in Offenbarung 14, 6 und 7 sagt es ganz deutlich. Und ich sah einen Engel fliegen mitten durch den Himmel, der hatte ein ewiges Evangelium, das heißt eine ewige frohe Botschaft zu verkündigen denen, die auf Erden wohnen und allen Heiden und Geschlechtern und Sprachen und Völkern. Und er sprach mit großer Stimme, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Zeit seines Gerichtes ist gekommen. Wozu soll man eine Gerichtszeit verkündigen, wenn es kein Gesetz gibt? Weil Gericht und Gesetz ist nicht trennbar voneinander. Gerechtigkeit und Gesetz ist nicht trennbar voneinander. Und der Mensch, die Menschen müssen das Gesetz des Lebens, das Gesetz Gottes kennen. Es ist das Gesetz der Selbstlosigkeit, welche nichts für sich selbst tut. Weil der Mensch, der jetzt gefallen ist in Sünde, tut alles um sich selbst. Wozu eine Botschaft des Gerichts zu verkündigen und betet an den, der gemacht hat Himmel und Erde und das Meer und die Wasserbrunnen? Das ist die Botschaft des Gesetzes. Wenn die Menschen das nicht wissen, wie sollen sie je zur Erlösung kommen? Wie sollen sie ihre Not wissen? Wenn ich mit der Krankheit des Körpers nicht beweisen könnte, dass es ein Gesetz gibt, das die Liebe verpflichtend macht. Das heißt, ich muss lieben, um zu leben, so wie ich atmen muss. Aber diese Liebe kann ich nur von Gott holen. Und die Krankheit ist der Beweis, dass wir von Menschen nehmen, dass der Mensch nicht mehr an Gott gebunden ist. Und mit der Krankheit kann ich das Gesetz beweisen. Und das Gesetz führt uns zum Erlöser, dass wir befreit werden. Ich hätte keinen Auftrag, keine Botschaft als Arzt, würde ich nicht zeigen, dass die Krankheit das Brechen des Gesetzes des Lebens ist. Ja, es passiert unwillkürlich, ohne Wahl, aber es ist so. Und Gott möchte durch die Krankheit den Menschen offenbaren, die Not, die da existiert, die gar nicht als Not gesehen wird. Ohne die Vermittlung des Gesetzes gibt es keine Botschaft der Wiederherstellung. Und wir werden das sehen, es ist das zentrale Thema in allen Dingen. Und sicherlich geht es Gott darum, dass das Werk, der Zweck, wozu wir gemacht worden sind, wozu die Christenheit da ist, ist ein begrenzter Zweck. Weil wenn die Welt wiederhergestellt ist, wenn das Evangelium an alle gekommen ist, dann ist der Zweck des Christentums erfüllt. Das ist so, wie wenn ein Arzt keine Arbeit mehr hat, weil alle gesund sind. Genau das ist der Zweck. Wenn der Arzt dahin bringt, dass alle gesund sind, sicherlich im Evangelium können welche ganz tot sein und ganz anderen ganz gesund. Aber wenn der Arzt niemanden mehr behandeln kann, weil alle nicht mehr behandelfähig sind, das heißt nicht mehr wiederherstellbar und die Wiederhergestellten wiederhergestellt sind, dann ist das Werk des Arztes, dann ist das Werk des Christen beendet. Er bekommt eine neue Aufgabe. Ja, in der neuen Stadt, auf der neuen Erde, gibt es eine neue Aufgabe, weil ohne Aufgabe gibt es kein Leben und keinen Zweck. Aber der Aufgabe des Christen, die Aufgabe, die Christus hatte als Erlöser und er immer noch hat als Erlöser, ist noch nicht beendet und es muss beendet werden. Deshalb sagt hier der Vers 2 und 3 in Offenbarung 1, der bezeugt hat das Wort Gottes und das Zeugnis von Jesus Christus, was er gesehen hat. Selig ist der da liest und der da hören die Worte der Weissagung und behalten, was drinnen geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Jetzt ist natürlich wieder die Frage, ist die Zeit nahe oder sollten wir die Zeit so benutzen, dass wir das Werk beenden? Und nach dem Gesetz verstehe ich diesen Text. Die Zeit ist nahe. Das bedeutet, das Ganze muss sich in diesen Tagen erfüllen. Wir müssen die Zeit nutzen, um dieses Werk, was uns Gott gegeben hat, zu erfüllen. Deshalb, das ist die Zeit, die wir haben. Das begonnene Werk muss abgeschlossen werden und die Zeit ist kurz. Die Zeit ist begrenzt, um dieses Werk zu tun. So steht das von vornherein. In diesen ersten drei Versen steht das Zentrum drin. Wir müssen verstehen, wir sind die Knechte Gottes, gerufen, das Werk zu tun. Christus ist die Quelle, aus der wir die Liebe und die Gerechtigkeit, durch den wir jetzt zum Vater gehen und die Liebe und Gerechtigkeit nehmen können. Er ist, der uns die Nahrungsmittel, die Werkzeuge, die Mittel, die Beziehungen, die Kinder, er gibt uns alles. Und wir müssen es nehmen, um zu geben. Wir müssen erfüllen den Zweck, wozu wir geschaffen worden sind. Die Offenbarung kann niemals verstanden werden, wenn man den Zweck nicht versteht, wofür sie geschrieben ist. Und sie ist geschrieben für die Knechte Gottes. Das heißt für die Arbeiter. Wofür? Als Arbeitsanweisung, als zeitliche Erkenntnis, wie die Arbeit verlaufen soll. Sie ist uns gegeben, damit wir wissen in der Zeit, wo wir stehen. Sie ist uns gegeben, dass wir eine Orientierung haben, um in der Zeit, in der wir sind, das Werk erfüllen, wozu uns diese Zeit gegeben ist. Es geht nicht um die Neugier eines Menschen zu befriedigen. Es geht nicht, dass Gott die Prophetie benutzt jetzt zu einem besonderen Zweck, in dem Sinne, dass wir einfach wissen, wie Dinge sind. Nein, ein Arbeiter muss sich auskennen. Ein Arbeiter muss Kenntnisse haben, damit er sein Werk als Knecht verrichten kann. Deshalb ist die Offenbarung ein Mittel, die uns zeigt, wie wir arbeiten sollen. Und sie gibt uns eine Perspektive, eine Orientierung. Sie ist wie eine Karte eines Angestellten, wie eine Bauanleitung eines Bauherrn, der jetzt bauen muss, eines Bauarbeiters, er braucht eine Anleitung, er braucht einen Plan. Und so ist die Offenbarung ein Plan Gottes für seine Gemeinde, für seine Knechte. Und Gott hat sie niedergeschrieben zu dem Zweck, dass die Knechte ihren Dienst verkündigen können. Das ist natürlich die Frage, warum die symbolhafte Sprache? Es ist doch deshalb da, warum kann jetzt Gott nicht mit normalen Worten schreiben? Warum brauchen wir ein Lamm? Warum brauchen wir einen Hohepriester? Warum brauchen wir einen Löwen? Warum brauchen wir die Sterne? Und wir werden sehen, wie viele Symbole hier drin sind. Weil Gott weiß, dass die Worte ihren Sinn über die Zeit verändern. Und diese Veränderung der Worte ist entscheidend, dass man nicht verführt wird. Deshalb nimmt Gott und tut Symbole, weil Symbole bleiben bestehen. Aber Symbole haben noch einen anderen Zweck und Bilder. Gott hat den Geist des Menschen gemacht, dass er nachdenkt, dass er forscht. Ich sage so, wir dehnen unsere Muskeln, aber wir dehnen nicht unseren Geist, dass wir Dinge begreifen. Und als ich schon mit 15, 16 Jahren die Offenbarung und Daniel studiert habe und die Schrift, weil sie war mir immer mein Lieblingsstudium, da musste ich mich natürlich anstrengen und ich muss mich auch heute anstrengen, weil die Bilder sind unendlich. Man kann Dinge finden in der Schrift, die uns beschäftigen wird in aller Ewigkeit, weil sie in ihrer Tiefe nicht ganz auskostbar sind, das heißt ganz auslotbar sind, um sie wirklich zu begreifen insgesamt. Deshalb müssen wir unseren Geist anstrengen. Menschen von heute würden am liebsten ein Buch lesen, wo jedes Wort wörtlich ist. Sie würden am liebsten haben, dass man ihnen die Schritte sagt, welche sie gehen sollen. Heute das tun, morgen das. Sie würden den Menschen völlig herabwürdigen. Gott hat ihm einen fähigen Geist gegeben. Dieser Geist muss sich noch mehr wie die Muskeln anstrengen. Der muss forschen in der Schrift. Die Symbole müssen alle geklärt werden. Er muss wissen, okay, das meint Gott, wenn er das sagt. Das fordert Arbeit. Das ist nicht reines Lesen und sagen, naja, alles schön und klar. Nein, es erfordert Arbeit. Und das Letzte, nur die Knechte Gottes sind, verstehen die Botschaft. Als Jesus in Matthäus 13 anfing zu predigen, da predigte er in Parabeln, das heißt in Gleichnissen. Es ist dieselbe Sache wie auch die Offenbarung. Sie ist ein Buch voller Gleichnisse. Und wir lesen hier seine Antwort, als die Jünger ihn fragen, wieso er so redet. Und die Jünger traten zu ihm und sprachen, warum redest du zu ihnen durch Gleichnisse? Er antwortete und sprach, euch ist gegeben, dass ihr das Geheimnis des Himmelreichs vernehmt. Diesen aber ist es nicht gegeben. Und er wies wahrscheinlich auf die Pharisäer und Schriftgelehrten. Denn wer da hat, dem wird gegeben, dass er die Fülle habe. Wer aber nicht hat, dem wird auch das weggenommen, das er hat. Darum rede ich zu ihnen durch Gleichnisse. Denn mit sehenden Augen sehen sie nicht und mit hörenden Ohren hören sie nicht, denn sie verstehen es nicht. Und über ihnen wird die Weissagung Jesajas erfüllt, die da sagt, mit den Ohren werdet ihr hören und werdet es nicht verstehen und mit sehenden Augen werdet ihr sehen und werdet es nicht vernehmen. Denn dieses Volksherz ist verstockt und ihre Ohren hören übel und ihre Augen schlummern, auf dass sie nicht dermaleinst mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit den Herzen verstehen und sich bekehren, dass ich ihnen hülfe. Aber selig sind eure Augen, dass sie sehen und eure Ohren, dass sie hören. Und wir werden sehen, in der Offenbarung wiederholt sich das sehr häufig. Wer Ohren hat, der höre. Wer Augen hat, der sehe. Das ist jetzt nicht so genau geschrieben, aber dieses Wort, wer Ohren hat, der höre, kommt davor. Weil hören bedeutet Gehorsam. Hören bedeutet, ich verstehe die Botschaft und ich weiß, was ich tun soll. Weil das soll ja nicht die Neugier befriedigen. Ich soll nur wissen, was ich tun soll in der gegebenen Zeit. Deshalb spricht Gott eine symbolhafte Sprache, damit sie nur die verstehen, die sich bekehren. Dass nur die verstehen, die ihr Herz mit Gott vereinen. Wenn jemand die Schrift liest, egal ob die Offenbarung, es gibt nämlich noch schwierigere Stellen wie die Offenbarung, und das ist zum Beispiel der Prophet Sacharja, aber wir werden sehen, dort gibt es viele Symbole vom Sacharja in der Offenbarung, in der ganzen Schrift, und sicherlich bräuchten wir ein Jahr oder zwei, um das in der Tiefe zu forschen, um unseren Geist anzustrengen, um ihn zu dehnen und Dinge zu finden und zu uns zu freuen für das, was wir finden, damit wir wissen, was haben wir zu tun. Nicht, um unsere Neugier zu befriedigen, nicht, um Dinge zu kennen. Nein, weil ein Knecht Gottes muss wissen, wo er steht. Er muss mehr wissen, als er sagen kann. Er muss feststehen in einem, ich sage jetzt mal, starken Geist, der sich stark gesättigt hat mit der Gabe, mit der Nahrung, die von Gott kommt. So, in diesem Sinne wollen wir die Offenbarung studieren. Ja, sie ist nur für die Knechte geschrieben, nicht für Ungläubige. Die Gleichnisse wurden auch nicht gegeben, die Jesus gesagt hat, für die Ungläubigen, sondern für die Gläubigen. Ja, damit auch die Ungläubigen gläubig werden, ganz klar. Das ist der Zweck, dass die Gläubigen es verstehen und es dann den Ungläubigen auch versuchen zu helfen. Aber es wird nicht möglich sein, dass jemand die Offenbarung versteht, wenn er kein Knecht Gottes ist. Wenn er nicht ein sogenannter Bekannter ist, der die Sprache Gottes versteht. Und dann könnte man sagen, dass der eine das versteht oder dann das andere. Nein, die Knechte Gottes werden sich in ihrem Verständnis ergänzen, aber nicht widersprechen. Deshalb lasst uns an dieses Studium gehen. Es ist eine kurze Zeit, aber wir brauchen es, um zu wissen, was wir in diesen letzten Tagen dieser Weltgeschichte tun sollen. Denn die Zeit ist nahe. Amen.